Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Sendersendung der DocSpotters. Gestern liefen die letzten Filme der Doc-Woche. Das Doc Leipzig ist ein internationales Festival für Dokumentar- und Animationsfilme. Dieses Jahr feiert das Festival sein 60. Jubiläum. Es ist damit das älteste Dokumentarfilmfestival der Welt. Während der Woche wurden rund 300 Filme gezeigt. Zu diesem Anlass kamen wie jedes Jahr zahlreiche Filmemacherinnen und Filmemacher sowie Filmfans nach Leipzig.
Zum Programm gehören auch internationale Wettbewerbe für lange und kurze Dokumentar- und Animationsfilme, ebenso wie für deutsche Dokumentarfilme. Zu einem der wichtigsten Preise gehört die Goldene Taube. Diese gewann der Film A Romanian Story. Innerhalb der nächsten Stunde werden wir, Chaltu, Lilian und Ronja von den DocSpotters, euch einige Themen und Filme der Doc-Woche vorstellen, mit denen wir uns in der letzten Woche beschäftigt haben. Die DocSpotters sind die Jugendjournalistinnen und Journalisten des Festivals. Wir führen unter anderem Interviews mit den Filmemacherinnen und Filmemachern und mit Besucherinnen und Besuchern. Außerdem schreiben wir Artikel für unseren Blog doc-spotters.de.
Und natürlich schauen wir während der Woche jede Menge Filme und rezensieren diese. Ihr hört von uns unter anderem etwas von Betrug, dem Eröffnungsfilm des Festivals, der von einem Hochstapler in einem Münchner Reichenviertel handelt, der einen Kindergarten um eine ganze Menge Geld erleichtert. Außerdem erzählen wir euch von dem Besuch im Jugendgefängnis und unseren Eindrücken dort. Das war die Aktion Doc im Knast. Des Weiteren stellen wir euch einen faszinierenden Animationsfilm, Sog, vor, der sich mit gesellschaftlichen Zwängen beschäftigt. Wir haben auch mit dem Regisseur von Sog gesprochen, Jonathan Schwenk. Und es erwartet euch in der nächsten Stunde ein von uns zusammengestellter Musikmix. Viel Spaß beim Zuhören. Und los geht es mit Axwell Ingrosso, More Than You Know.
Vor genau einer Woche begann die 60. Ausgabe des Dokumentar- und Animationsfilmfestivals Leipzig. Vor rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauern eröffnete Knut Elstermann das Festival im CineStar. Das Motto lautete dieses Jahr: Nach der Angst. Die Festivalintendantin Lena Pasan hielt natürlich wieder die Begrüßungsrede. Sie legte dabei besonderes Augenmerk auf die weiblichen Filmemacherinnen. Sie bedauerte, dass es unter den deutschen Filmen nur eine einzige weibliche Regisseurin gäbe. Ab nächsten Jahr soll deshalb eine Frauenquote eingeführt werden.
Neben ihr sprachen auch Professor Monika Grütters, die Staatsministerin für Kultur und Medien, und Dr. Eva Maria Stange, die sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. Sie bemerkte, nach der Angst ist immer auch vor der Veränderung. Was sich verändern darf, haben wir in der gesamten Festivalwoche für euch untersucht.
Der Eröffnungsfilm dieses Jahr hieß Betrug, vom Regisseur David Späth. Es ist ein dokumentarischer Krimi und handelt von Bastian, der in einem Münchner Kindergarten zum Hochstapler wird. Zur gleichen Zeit hinterfragt der Film den Druck der Gesellschaft, etwas sein zu müssen, um akzeptiert zu werden. Unsere Doc-Spotter Yannick, Titus und Aaron haben sich über den Eröffnungsfilm ausgetauscht.
Betrug ist ein Film, in dem es um Basti geht, der sich in einen Kindergarten in München eingeschleust hat. Als er bemerkte, dass er Geld vom Kindergarten abziehen konnte, lebte er in einer Art Rausch und baute sich ein Lügenkonstrukt auf. Jetzt sitzt bei mir Aaron und Titus von den DocSpotters. Aaron, was hat dich am Film am meisten beeindruckt?
Ich fand, dass der Basti ziemlich so einfach so schamlos war. Er hat einfach sich irgendwie da eingeschleust in den Kindergarten und hat dann, als er bemerkt hat, dass er auf das Konto vom Kindergarten dann Zugriff hatte, hat er sich einfach erstmal nur 500 Euro abgezogen. Es wurde immer mehr und hat sich dann einfach nicht gut benommen. Das war einfach nicht moralisch.
Ja, mich hat am meisten beeindruckt, dass er halt wirklich dieses Lügenkonstrukt bis zum Ende des Films oder bis zum Ende seiner Geschichte halt aufrecht erhalten konnte. Ja. Also jeder hat ihm vertraut von den Kindergarteneltern und sie haben ihm rückhaltlos geglaubt. So. Und deswegen ist er halt auch bis zu dem Punkt gekommen, dass er halt sich so viel Geld nehmen konnte, wie er wollte. Das fand ich sehr beeindruckend.
Okay, wie fandet ihr die Aufbereitung des Films?
Ich fand es jetzt nicht schlecht. Also mit den, es war halt einfach nur die Erwachsenen, die auf den Sofas saßen und erzählt haben. Und das hat für mich auch gereicht. Also ich fand, es war gut erzählt. Ich fand es gut.
Also ich muss sagen, ich hatte eine recht hohe Erwartungen, was den Eröffnungsfilm anging. Also die Thematik fand ich interessant, allerdings von der filmerischen Umsetzung für mich hat einfach der Filmstil nicht gepasst, weil es tatsächlich einfach nur die fünf Eltern waren und der Basti, glaube ich, die halt jeweils immer auf ihrer Couch saßen und halt erzählt haben. Als erstes hat Basti was erzählt, dann haben die Eltern gesagt, unabhängig voneinander so, haben die halt ihre Sicht erzählt so. Und das halt über 1,5 Stunden lang einfach nur auf der Couch so. Ich fand den Stil jetzt recht ermüdend. Aber die Thematik war gut.
Basti wurde ja zum Schluss verhaftet. Wie fandet ihr die Strafe?
Ich fand die Strafe eigentlich ganz gut. Also es ist vielleicht ein bisschen wenig, 30 Monate, weil es echt schon ziemlich krass war, also 250.000 Euro sich einfach zu klauen. 50 Monate wären vielleicht angemessen, aber ich fand's gut.
Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen unentschlossen, weil in dem Film stellen sich beide Seiten so dar, dass es verständlich ist, wieso Basti das gemacht hat und wieso das niemand bemerkt hat. Und also ich finde es gerechtfertigt, ja, aber ich finde es ist irgendwie so unfassbar, dass er das also trotzdem geschafft hat, so das ganze Geld zu nehmen. Ich finde es doch gerechtfertigt, dass er so ins Gefängnis gekommen ist.
Jetzt noch die letzte Frage. Fandet ihr es gut, dass der Film Betrug als Startfilm für die Doc-Woche genommen wurde oder nicht?
Ich habe das ja gerade schon gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht war, was den Film anging, so vom Stil her. Nein, also ich hätte mir den ein bisschen lebendiger gewünscht.
Ich bin da ziemlich gleicher Meinung. Ich finde, als Eröffnungsfilm ist jetzt ziemlich einseitig. Also es ist halt nur ein kleiner Punkt und als Eröffnungsfilm hätte ich mir schon was Größeres vorgestellt über eine größere Thematik. Das finde ich so einen besseren Eröffnungsfilm.
Eine besonders spannende Aktion des Festivals ist Doc im Knast. Sie entstand vor einigen Jahren auf Initiative der Kunsttherapeutin der JVA Regis Breitingen. In diesem Jugendgefängnis gibt es über 200 Insassen. Eine Jury der Gefangenen wählt im Vorfeld des Festivals von 16 Filmen 3 aus. Die werden dann an 3 Abenden in der Doc-Woche im Gefängnis in Regis Breitingen gezeigt. Helene und Lisanne waren am letzten Donnerstag mit dort und haben sich den Film Eingeimpft angeschaut. Lisanne ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Lisanne.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Kannst du uns vielleicht mal kurz den Doc im Knast Ablauf beschreiben?
Ja, also wir sind in Leipzig losgefahren mit dem Bus, so ungefähr 40 Minuten. Das ist ja südlich von Leipzig und das ist wirklich mitten im Nirgendwo. Also da war wirklich nur Landschaft und auf einmal steht da dieses Riesengelände. Wir sind ausgestiegen und standen erstmal vor einer Riesenmauer. Das ist die Schleuse. Da sind wir reingegangen, mussten all unsere Sachen abgeben, wirklich alles, was wir hatten. Also Jacken und so durften wir noch mitnehmen und sogar Tabak. Das fand ich sehr eigenartig, dass wir das mit reinnehmen durften und Geld oder so zum Beispiel gar nicht. Und dann mussten wir unsere Ausweise abgeben, wurden noch kontrolliert und sind dann durch die zweite Riesenwand durchgelaufen. Und begrüßt wurden wir schon so am Rand. Da waren Rosen. Und war eigentlich alles sehr ordentlich. Dann sind wir zu dem Saal weitergegangen. Da haben 2 Inhaftierten sogar Popcorn für uns zubereitet, süß und salzig, das war sehr nett. Und wir saßen dann in dem Saal mit denen zusammen, wirklich total gemischt, alle zusammen und haben uns den Film gemeinsam angesehen. Danach gab es noch eine Gesprächsrunde, wo wir alle unsere Meinung teilen konnten. Und als wir dann wieder gegangen sind, wurden wir erst alle vorher nochmal gezählt und dann durften wir wieder gehen.
Und wie war dieses Kinoerlebnis in einem Gefängnis für dich?
Es war sehr, sehr spannend. Ich habe mich auch gar nicht wirklich gefangen gefühlt, auch wenn wir sehr, sehr viel kontrolliert wurden. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr interessant.
Und gab es während des Aufenthalts einen Moment der Angst für dich?
Angst hatte ich jetzt nicht wirklich, aber einmal mussten wir alle wirklich kurz stocken. Da kam auf einmal in unserer Gesprächsrunde so ein Alarm, so Personalalarm im Innenhof kam da so ganz laut. Und da waren wir erstmal alle baff, wir wussten gar nicht, was los ist, aber die Inhaftierten haben uns dann ganz beruhigt gesagt, dass das öfter passiert und dass das nur bedeutet, dass sich mal wieder welche kloppen würden.
Wie war es denn speziell für dich als Mädchen, in einem Gefängnis zu sein, in dem eigentlich nur junge Männer einsitzen?
Ich habe mir darüber vorher gar keine Gedanken gemacht. Als ich dann da war, habe ich das schon so ein bisschen gemerkt. Man wurde halt ein bisschen beobachtet und angeschaut. Einmal, als ich mit einem Inhaftierten gesprochen habe, kam dann auch so ein Spruch von der Seite, na, deine neue Freundin. Aber sonst war das eigentlich gar nicht so schlimm.
Und was hast du für dich aus diesem speziellen Kinobesuch für dich mitgenommen?
Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich fand, gerade als ich wieder rausgegangen bin, war ich sehr dankbar für die Freiheit, die ich besitze. Hatte allerdings auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass die da wirklich so gefangen sind und ja keine Macht haben darüber, über ihr Leben so. Dann musste ich mir immer wieder sagen, ja, es gibt einen Grund, warum sie dort gefangen sind. Und das hat mir wirklich sehr viel gebracht, dass ich jetzt auch anders über die Welt denke, würde ich sagen. Und das ist ein Erlebnis, was ich nicht missen möchte.
Dann, Lisanne, vielen Dank für diese Eindrücke von Doc im Knast. Und jetzt machen wir weiter mit der Musik.
Heutzutage hat fast jeder eine Meinung zur Flüchtlingsthematik. Alle haben etwas zu sagen, zu Einreise, Integration und Abschiebung. Einzelne Menschen und Geschichten haben dabei recht schnell verloren. Der Filmemacher Tuna Kaptan nimmt sich einer solchen Geschichte an. Die Hauptrolle spielt dabei eine Schildkröte. In seinem 30-minütigen Kurzfilm Schildkrötenpanzer verweben sich zwei Geschichten, die der Syrerin Kinder und die des Bundeswehrsoldaten Ben. Dieser Film hat dieses Jahr auch einen Preis gewonnen, und zwar den der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mit einem Preisgeld von 5.000 Euro. Helene hat sich diesen Film einmal angesehen.
Tuna Kaptan erzählt in seinem Film Schildkrötenpanzer von der geflüchteten Syrerin Kinder und ihrer Schildkröte Aische. Aische bedeutet übersetzt die Lebendige und schon der Name ist sehr bewusst gewählt. Tuna Kaptan über die besondere Bedeutung Aisches für Kinder.
Aische ist für Kinder, unsere Protagonistin, wie ein Kind gewesen, was sie eben hatte mit ihrem Ehemann, der gestorben ist im Krieg. Und die auch keine Kinder hatten sonst, sondern eben nur dieses Haustier, weswegen dieses Tier eben diese überragende Bedeutung auch hatte.
Die Schildkröte hat über 3000 Kilometer in einer Manteltasche zurückgelegt. Und hier in Deutschland darf Kinder Aische nicht einmal behalten, da sie keine Papiere für sie hat. Neben diesem Handlungsstrang bekommen wir Einblicke in die Geschichte des Bundeswehrsoldaten Ben und einiger seiner Kameraden. Sie lernen in einem Kurs den Umgang mit Schlangen. Der gemeinsame Dreh- und Angelpunkt der Handlungsstränge ist das Reptiliencenter in München, in dem Aische nun lebt. Tuna Kaptan und seine Kamerafrau Rebecca Meining beschreiben einen geradezu surrealen Ort, der einen ganz eigenen Einfluss auf den Film hatte.
Das war insofern ein sehr dankbarer Ort, weil dort sehr viele Geschichten aufeinandertreffen, die eine internationale Tragweite haben. Und es ein Ort ist, der einerseits visuell spannend ist, der aber auch sozusagen vom Inhalt her, von den Tieren, natürlich auch wahnsinnig viel Exotik mitbringt.
Und inmitten dieser ganzen verrückten Tiere, die eigentlich überhaupt nicht da reinpassen, arbeiten dann irgendwie diese Leute, die auch alle sehr speziell sind und spannend. Und der Ort ist so aufgeladen von diesen Menschen und auch diese Enge und sieht so absurd aus, alles dort auch.
Inhaltlich werden die Themen Flüchtlingspolitik, Auslandseinsätze und deutsche Außenpolitik verknüpft. Beispielhaft dafür stehen Kinder und ihre Schildkröte, Ben, der seine Schlangenangst überwindet, und die langsamen, ästhetischen Reptilienbilder, die mit Tonaufnahmen politischer Nachrichten unterlegt sind. Der Film schwankt damit zwischen Realismus und Poesie, ohne aber die Realität zu verklären. Im Gegenteil, an der eindringlichen Art, mit der Kinder beobachtet wird, merkt man, wie wichtig Tuna Kaptan das Thema ist.
Das ist das wichtigste Thema in unserem Jahrhundert fast schon, muss ich sagen. Weil so viel unterschiedlich verteilter Reichtum auf so geringem Raum etwas ist, was ich nicht für natürlich und gegeben halte. Und damit kommen halt sehr viele Fragen auch mit ins Spiel. Ja? Und diese Fragen versuche ich natürlich mit meinen Mitteln als Filmemacher auch zu beantworten oder nach Antworten zu suchen. Und deswegen interessiert mich das Thema sehr stark.
Die gesellschaftliche und internationale Relevanz dieser Thematik ist nicht von der Hand zu weisen. Damit einher geht auch die Bedeutung solcher Filme. Sie geben anonymen Massen wie den Flüchtlingen oder der Bundeswehr konkrete Gesichter, machen sie greifbar und vielleicht auch verständlicher. Kinder durfte Aische am Ende leider wirklich nicht behalten. Sie hat stattdessen eine ähnliche syrische Landschildkröte bekommen.
Auf dem Festival gibt es aber nicht nur Filme zu sehen. Es gibt beispielsweise auch Ausstellungen, die neue dokumentarische Formen vorstellen. Ein Ort dafür ist Doc Neuland. In den letzten Jahren war das immer das Zelt auf dem Marktplatz. Dieses Jahr hat die Ausstellung einen festen Ort bekommen, im Messehof. Dort waren 10 Projekte ausgestellt. Darunter eine analoge Animation, 4 360-Grad-Filme, 2 Schreckensszenarien zukünftiger Welten, 2 Webdokumentationen und eine Roomscale-Erfahrung. Roomscale bedeutet, dass man mit einer Virtual Reality Brille durch einen Raum laufen kann und dabei in einer Geschichte als Hauptrolle fungiert. Der Kurator der Ausstellung ist Lars Rummel und mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie sich die Ausstellung dieses Jahr zusammengefunden hat.
Also ich sitze heute hier mit Lars Rummel, dem Kurator vom DOC Neuland. Und als erstes wollte ich dich mal fragen, ob Sie das DOC Neuland vielleicht in 3 Worten mal beschreiben könnten.
Oh, 3 Worte. Unberechenbar, glaube ich. Aktiv. Spannend. Und voll. Es ist immer voll. Es waren 4, aber ich streiche spannend und nehme voll. Es ist immer sehr voll.
Welche Eigenschaften haben Sie als Kurator, die Sie für diesen Job qualifizieren würden?
Das ist jetzt fies. Also aus meiner Perspektive glaube ich, dass ich gut auf Situationen reagieren kann, die total unberechenbar sind. Und die Festivaldirektorin meinte mal, wir wollen dich, weil du verrückt und mutig bist. Und es gibt immer diesen Punkt Null, da haben wir keine Location, da haben wir keine Projekte und es steht noch gar nichts. Dann fangen wir irgendwann an. Es baut sich alles Stück für Stück auf und ich glaube, man muss viel aushalten, dass man auch mit Unsicherheiten umgehen kann. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich für diesen Job gebraucht habe.
Du hast schon vom Aufbau gesprochen jetzt und da wollte ich dich fragen, wo du die ganzen Projekte findest.
Okay, also zum einen haben wir eine Einreichung und in diesem Jahr hatten wir sogar 70 Stück, ungefähr, ich weiß es nicht ganz genau. Es müssten 70 Stück gewesen sein. Und dann gucken wir halt weiter. Das heißt, wir schauen bei Produktionsfirmen, was die gerade machen. Wir gucken bei anderen Festivals. Wir schauen bei Kunstuniversitäten. Und aus diesen Dingen setzen wir das dann so Stück für Stück zusammen.
Und es ist bestimmt schwierig, von den 70 welche auszusuchen, die hier auch ausgestellt werden. Gibt es da so bestimmte Auswahlkriterien?
Also was, glaube ich, wichtig ist, es ist nicht so wie beim Film, das ist da eine ganz klare Richtlinie gibt, so eine bestimmte Ästhetik oder so eine bestimmte Erzählform oder Konvention ist, glaube ich, das richtige Wort. Was bei uns anders ist, dass es halt ein junges Medium ist, was sich komplett entwickelt und dadurch ist es für uns mal so ein bisschen schwer zu sagen, okay, das ist jetzt super gemacht. Worauf ich besonders achte, ist zu schauen, es gibt ja neue Gestaltungsmittel. Also im 360-Grad-Film geht man ja ganz anders mit dem Bildmaterial und den Informationen um und so einfach nur zu wissen, okay, was ist der relevante Punkt? Und dann schauen wir, wie ist es denn mit dem Inhalt verknüpft? Macht das denn Sinn, wie die Menschen sich das überlegt haben? Dann natürlich der nächste Schritt ist immer eine ästhetische Entscheidung. Wie funktioniert das Projekt auf einem rein visuellen Level? Dann schauen wir, wie relevant ist das Thema zu einem gewissen Punkt? Was könnte die Leute auch interessieren? Und dann gucken wir auch immer, wie passen die Projekte denn eigentlich zusammen?
Soweit Lars Rummel, der Kurator von DOC Neuland. Wenn ihr noch mehr von dem Interview hören wollt, schaut doch einmal auf unserem Blog doc-spotters.de vorbei.
Das DOC-Festival ist bekannt für seinen enormen Reichtum an langen und kurzen Dokumentarfilmen. Und Jahr für Jahr werden auch immer mehr Animationsfilme eingereicht. Einer dieser Animationsfilme ist Sog und der hat es in die Auswahl des diesjährigen Festivals geschafft. Der Film ist 10 Minuten lang und wurde insgesamt 4-mal während der DOC-Filmwoche gezeigt. Und das scheinbar nicht ohne Grund, denn er erhielt dieses Jahr bereits vor der DOC-Woche 2 internationale Auszeichnungen. Der Regisseur ist Jonathan Schwenk. Der 30-jährige Filmemacher und Animateur studiert momentan visuelle Kommunikation in Offenbach. 2 unserer DOC-Spotter haben den Film gesehen und sich anschließend mit dem Macher getroffen.
Die Geschichte von Sog spielt in einer düsteren Endzeitlandschaft. Nach einer Sturmflut sind Fische in Bäumen hängen geblieben. Als das Wasser zurückgeht, drohen sie auszutrocknen. Sie stoßen klagende Hilfeschreie aus. Die Bewohner einer Höhle in der Nähe stören sich an diesen Geräuschen. Der Konflikt eskaliert immer mehr. Die schwarzen, höhlenmenschartigen Bewohner lassen sich von einem aus ihrer Gruppe mitreißen, der sehr aggressiv auf die Fische reagiert. Sie fangen an, die klagenden Fische mit Steinen zu bewerfen und zu töten. Nur eine Figur zeigt Empathie und findet einen anderen Weg. Er hilft den Fischen, holt sie von den Bäumen und lässt sie frei. Der Hilfeschrei der Fische ist besonders wichtig für den Film. Jonathan Schwenk erklärt, wie der Ton entstanden ist.
Diese Töne sind ganz unterschiedliche Tiere. Da sind Elche mit dabei, verschiedene Arten von Vögeln, ich glaube auch ein Schwein. Mir war es schon wichtig, dass der Sound auch wirklich unangenehm wird und dass die Leute Also dass das Publikum mit diesen schwarzen Wesen mitfühlen kann. Ja, und dass es wirklich auch durch Mark und Bein geht. Dass man auch verstehen kann, warum sie vielleicht auch so handeln, wie sie handeln. Oder was heißt verstehen kann, aber dass man zumindest ein Verständnis dafür, also für den Gedankengang entwickeln kann.
Jonathan Schwenk möchte beide Seiten möglichst verständlich darstellen. Die der Fische und die der schwarzen Höhlenbewohner. Er verzichtet bewusst auf die Einteilung in Gut und Böse, im Gegensatz zur Atmosphäre und dem Ort des Films. Die Welt der Höhlenbewohner ist grau. Es gibt keine Pflanzen oder Häuser, nicht einmal Ruinen. Die Bewohner leben in einer öden Natur, deren steinige Landschaften Schwenk immer wieder zeigt. Besonders auffällig ist auch der Regen, der fast immer gegenwärtig ist.
Also ich hatte so Bausteine. Ich wusste, dass es ein Film sein soll, der in einer Urzeitwelt angelegt sein soll, der in der Natur spielen soll. Ich wollte die Natur als ein drittes Element, wie so eine dritte Figur auch in den Film einbeziehen. Und deshalb spielt das Wetter auch eine große Rolle. Also man hat immer wieder Regen, oder die Elemente meine ich, genau. Man hat Regen, man hat Feuer, Nebel, Wasser. Es ist alles sehr, also die Figuren sind ständig der Natur ausgesetzt und diese spielt eben eine weitere sehr wichtige Rolle und die bringt auch den Zufall in den Film hinein und lässt unerwartete Dinge geschehen.
Damit meint Schwenk die Zerstörung der Höhle der schwarzen Gruppe. Das geschieht durch den Einfluss des Helfers der Fische. Am Ende des Films steht er am Rand einer Klippe, wird von dem Rest seiner Gruppe mit seiner Schuld konfrontiert und von der Klippe gestoßen.
Ja, am Ende wird der Hauptcharakter getötet, ich würde fast sagen hingerichtet. Die anderen aus diesem Clan, die suchen einen Schuldigen, warum ihre Höhle eingestürzt ist. Und er bietet sich einfach am besten an. Ich glaube, er wäre derjenige, der beschuldigt werden würde für dieses Unheil, was sozusagen über die Gruppe gekommen ist. Ich würde sagen, er stirbt, aber da hört der Film ja dann auf. Man sieht ihn nicht aufprallen. Das überlasse ich dann auch ganz gerne dem Publikum.
Und ebenso überlässt Schwenk dem Zuschauer die Interpretation der Geschichte. Viele erinnert der Film an die derzeitige Flüchtlingssituation. Die Fische stellen dabei die Flüchtlinge dar, die nichts dafür können, in den Bäumen gestrandet zu sein. Die Bewohner sind die Bürger, die oft nicht anders können, als aggressiv zu reagieren. Schwenk will es kleiner verstanden wissen.
Also ich habe tatsächlich gar nicht so sehr über dieses Flüchtlingsthema nachgedacht, was nämlich das Thema ist, wie es am meisten gedeutet wird. Das war nicht so. Ich habe eher an Nachbarschaftsstreitigkeiten gedacht. Ich habe da das Problem so in einer ganz kleinen Skalierung betrachtet. Aber letztendlich geht es für mich darum, wie geht man mit Fremden um? Wie geht man damit um, wenn es jemandem schlechter geht als einem selbst oder vor allem jemand in einer für ihn fremden Umgebung ist.
Der Film besitzt auf jeden Fall eine Moral. Es gibt selten nur einen Weg, ein Problem zu lösen. Dennoch ist der Sog der Gruppe, der dem Film auch seinen Namen gab, nur schwer zu überwinden und stellt den Einzelnen, der anders denkt und handelt, vor große Herausforderungen. Zum DOC-Festival kommen Hunderte von Gästen nach Leipzig. Regisseure, Fachbesucher und Produzenten. Und sie alle müssen auch irgendwo übernachten. Das DOC kann nicht allen Gästen ein Hotelzimmer bezahlen und deshalb gibt es die Aktion Zimmer frei. Da können Leipziger Bürger den Gästen ein Zimmer in ihrer Wohnung anbieten. Für die Unterbringung bekommen die Gastgeber entweder eine Dauerkarte oder 10 Freikarten fürs Festival. Doch vielen ist das nicht der einzige Grund, ihre Wohnung zu teilen. Immerhin macht man bei Zimmer frei neue Bekanntschaften und lernt andere Sitten und Bräuche kennen.
Im Leipziger Westen beim Lindenauer Markt wohnt Angela Kurbelt. Sie öffnet schon seit den Anfängen von Zimmer frei ihre Wohnung. Wir haben sie als erstes gefragt, wie oft sie bereits bei Zimmer frei teilgenommen hat.
Hallo, ich bin heute hier mit der Angela Kurbelt und ich werde ein Interview mit Ihnen führen über das Projekt Zimmer frei in der DOC-Woche Leipzig. Als erstes wollte ich Sie fragen, wie oft Sie schon teilgenommen haben.
Ich habe gerade schon überlegt, ich glaube, das müsste jetzt das 6. Mal sein. Kann das stimmen oder das 5. Mal?
Das ist ziemlich oft. Und wie viele Gäste kamen dann ungefähr immer zu Ihnen?
Na, manchmal kommen die ja auch so zweit. Also das 1. Mal waren Pärchen, 2 Leute aus Erfurt. Und dann mal eine, mal 2. Also insgesamt, sage ich jetzt mal 7, 8 Leute hatte ich hier.
Und kommen die dann meistens aus Deutschland oder hatten Sie schon internationale Gäste bei Ihnen zu Hause?
Ich hatte einmal eine Filmemacherin aus Belgien, die war aber nur ganz kurz hier, also kurz die Augen zumachen, einmal die Klospülung betätigen und dann war sie wieder weg. Und letztes Jahr hatte ich einen Gast aus Finnland, der auch lange geblieben ist, eine Frau, 4 oder 5 Tage war die hier.
Haben Sie so interessante Erinnerungen, was bis jetzt schon passierte?
Es gibt viele interessante Erinnerungen. Zu 2 Leuten habe ich auch noch Kontakt. Was wirklich schön war, war letztes Jahr Elisabeth aus Finnland, der Vorname. Die war jetzt auch noch ein Stück älter als ich, also schon im Rentenalter, hatte schon ganz viel erlebt. Und wir saßen jede Nacht bis um 2 in meiner Küche und haben Tee getrunken. Und ja, dann kamen wir auch von Hölzchen auf Stöckchen und haben über die Filme gesprochen. Und dann erzählte sie von ihren Eltern, die aus Russland nach Finnland emigriert waren. Und wenn dann hier an diesem Küchentisch jemand sitzt, der einen Satz sagt wie: als meine Eltern 1917 vor der Oktoberrevolution aus Russland geflohen sind, ist das natürlich großartig.
Läuft es oft so ab, dass ihr dann gut miteinander auskommen könnt, oder gibt es da auch Gäste, mit denen sie nichts anfangen können?
Bis jetzt hat es immer geklappt und es ist auch so ganz schön, wenn Leute, die ich eigentlich erst ein paar Stunden kenne, hier sitzen, man hat dieselben Filme gesehen und man möchte sich irgendwie austauschen und dann fängt man an, sich auszutauschen und plötzlich sind 2 Stunden vergangen. Also bis jetzt hatte ich da immer Glück gehabt.
Und das ist auch der Grund dafür, dass Sie hier Gäste aufnehmen?
Der erste Grund war natürlich, ich wollte die Freikarte haben. Aber mittlerweile sind es die beiden Gründe. Also interessante Menschen zu treffen und eine gute Zeit zu haben.
Und aus welchem Land kommt dieses Jahr Ihr Gast?
Dieses Jahr hätte ich eigentlich 2 Gäste gehabt. Jetzt habe ich aber auch nur einen Gast. Und zwar gehören die beide zu dem Film Gwendoline. Und da zieht am Samstag die Ruth bei mir ein, die Regisseurin. Und ich habe die beiden, also die Regisseurin und die Filmemacherin, gestern schon getroffen. Die sind noch im Hotel. Und da haben wir uns kurz kennengelernt nach dem Film. Und das war irgendwie schon eine ganz nette Situation.
Und können Sie sich das für die nächsten Jahre auch wieder vorstellen, dass Sie jemanden hier aufnehmen?
Also der Plan ist schon, dass ich das mache, bis ich 70 bin, ganz klar. Vielleicht auch, bis ich 80 bin.
Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Und das war's auch schon.
Sehr gerne.
Auch im nächsten Jahr wird es die Aktion Zimmerfrei wieder geben. Um sich anzumelden, muss man lediglich ein Formular auf der Internetseite von Doc Leipzig ausfüllen.
Während der letzten Stunde habt ihr Beiträge der DocSpotters gehört. Die DocSpotters sind die Jugendjournalistinnen und Journalisten des Doc-Festivals. Wir führen unter anderem Interviews mit den Filmemacherinnen und Filmemachern, mit Besucherinnen und Besuchern. Wir hatten eine fantastische Woche zusammen, doch manchmal war es etwas chaotisch. Wir haben viele neue Eindrücke gesammelt und ebenso viel gelernt. Unter anderem, wie man Videos und Audios schneidet, Interviews führt und was es mit den ganzen Knöpfen auf der Kamera und auf den Audiogeräten auf sich hat.
An dieser Stelle noch einmal liebe Grüße an unsere 12 Kumpaninnen und Kumpanen. Aaron, die beiden Helenes, Clara, Yannick, Lisanne, Paul 1 und Paul 2, Titus, Milane, Emily und Lina. Natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Lieblingsteamer, Caroline, Conny, Katja und Clara, sowie Peter, Robert und Simon.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch haben unsere Beiträge gefallen. Wenn ihr Lust auf mehr habt, schaut gerne auf unserem Blog doc-spotters.de oder seht euch unsere Videos auf YouTube an. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit den weiteren Programmen von Radio Blau. Am Mikrofon verabschieden sich Chalto, Lilian und Ronja.